Ja, wie komme ich darauf, über die Auferweckung des Lazarus zu predigen? Ich arbeite ja für die Gemeinde Pinneberg mehr im praktischen Bereich als Hausmeisterin und dabei höre ich sehr viel Predigten, auch überwiegend englische Predigten. Und so ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich mehrere hatte aus der Familie Lazarus. Wir haben ja 3 Berichte dieser Familie und so habe ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt und habe dann zu allen 3 Begegnungen mit Jesus eine Predigt vorbereitet. Und so, als ich im Gespräch war mit euch, da kam der Wunsch, ich sollte diese Predigt halten. Ja, die Familie von Lazarus wird uns das erste Mal vorgestellt, etwa 6 Monate vor dem Tod von Jesus, wo Jesus die Familie besucht. Und da gibt es ein großes Essen und Martha ist da ganz aktiv und Maria sitzt da einfach dabei und hört zu. Das ist so die erste Begegnung. Und so werden sie Freunde. Und dann eben kommt später dann die Situation mit, dass Lazarus sehr krank wird. Und darüber möchte ich gerne mit euch heute nachdenken und ich möchte gerne zu Beginn noch einmal beten. Jesus, du bist den Menschen damals auf eine ganz besondere Weise begegnet, weil sie dich sehen konnten, weil sie mit dir reden konnten, weil sie erlebt haben, wie du mit den Situationen mit Menschen umgegangen bist. Und dafür danke ich dir einfach und ich bitte dich, dass, auch wenn wir dich heute nicht mehr sehen, dass wir in diesen Begegnungen, die damals stattgefunden haben, dass du auch heute in unser Leben hineinkommst. Ich danke dir, dass du auch immer mich wieder beschenkst, wenn ich auch an dieser Vorbereitung dieser Predigten bin. Und ich bitte dich, lass die Worte meines Mundes und das Sinnes meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Gott. Amen. Unsere Begebenheit beginnt kurz vor dem Passafest. Jesus ist irgendwo unterwegs. Er ist nicht in Bethanien. Und unsere Geschichte ist ja sehr, sehr lang. Und deswegen möchte ich sie nur in Auszügen erzählen. Aber in der Präsentation könnt ihr den Text einfach mitlesen. Vor 6 Monaten war Jesus bei ihnen im Haus zu Gast gewesen. Und jetzt kriegen wir die Information, Lazarus ist krank. Das ist nicht nur eine Erkältung. Das ist wirklich eine ernsthafte Krankheit. Und damals ohne medizinische Versorgung in der antiken Welt war das sehr schnell lebensbedrohlich. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, sie wohnen zusammen in einem Haus, nicht weit von Jerusalem entfernt. Sie sind ja ganz enge Freunde von Jesus. Und in unserem Text steht öfters, Jesus hatte sie sehr lieb. Was tun sie jetzt in dieser Krankensituation? Sie tun das Einzige, was eben möglich ist. Sie sagen sich, lasst uns Jesus holen. Denn der kann uns doch helfen. Wir haben das erlebt. Er hat schon Kranke geheilt. Und als Jesus dann erfährt, dass Lazarus krank ist, was macht er da? Er bleibt da, wo er ist, noch 2 weitere Tage und dann macht er sich erst auf den Weg nach Bethanien. Das ist schon interessant. Er handelt nicht so, wie wir es erwarten würden. Er lässt sich Zeit. Wir hätten doch gedacht, Jesus würde sofort kommen und das haben auch Martha und Maria gedacht, weil Lazarus ist so, so krank. Doch Jesus, er kommt erst später. Das ist echt schwer zu erklären, aber wir finden das öfters in den Berichten über das Leben Jesu, dass er anders handelt, als wir es erwarten würden. Ja, Gottes Timing und Gottes Zeitpunkt, wann er handelt, ist oft für uns unverständlich. Können wir Gott trotzdem vertrauen? Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er das erfährt, eine Erklärung. Er sagt, Gott soll durch das, was geschehen wird, verherrlicht werden. Und er spricht sogar genau noch mit seinen Jüngern darüber und auch noch über andere Dinge. Und dann kommt Jesus nach Bethanien, aber 4 Tage zu spät. Es könnte auch sein, dass Lazarus auch schon tot war, als er das überhaupt erfahren hat, dass er krank ist. Und wenn damals jemand starb, der wurde noch am selben Tag beerdigt und dann begann die Trauerzeit, wo Familie und Freunde zusammen waren und miteinander trauern. Jesus, er kommt nicht vor dem Tod, er kommt nicht zur Beerdigung, nein, er kommt 4 Tage später. Und jetzt lese ich einmal einen Teil aus dem Text ab Vers 20. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was immer du ihm bittest. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Es ist so typisch, dass Jesus, das, nachdem er Martha eine schwierige Lektion erteilt hat, fragt: Glaubst du das? Glaubst du das mit der Auferstehung? Martha hat das sehr berührt und so geht sie zu Maria und fordert sie auf: Geh auch und rede mit Jesus. Und so geht Maria auch zu Jesus und redet mit ihm. Und auch diese Verse möchte ich noch mal lesen. Da heißt es: Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten: Herr, komm und mit und sieh. Da weinte Jesus. Und Jesus lässt sich dann zum Grab bringen und lässt den Stein wegrollen. Und dann geht es weiter im Text. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtüchern gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Und Jesus sagte: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Soweit diese besondere Geschichte. Und wir müssen hierbei bedenken, dass Jesus am Ende seines Dienstes auf der Erde angelangt ist. Es ist ihm ganz, ganz wichtig, dass jetzt die Menschen verstehen, wer er ist und dass sie anfangen zu glauben. Und deswegen betet er auch vor der Auferweckung, denn kurze Zeit später wird er tot sein, in einem Grab liegen und wieder auferstehen. Da gibt es so viele Parallelen. Wenn wir unsere Bibel lesen, dann ist es manchmal ganz klar, wie wir diese Texte auf unser Leben anwenden können. Aber andererseits gibt es wieder Texte, die uns mehr Fragen aufwerfen, als dass sie uns helfen. Und mit 3 solcher Fragen möchte ich und mit uns heute Nacht drüber nachdenken. Da gibt es die erste Frage, die es heißt: Weißt du, an wen du dich wendest und was du machst, wenn du ein Wunder benötigst? Lazarus wird krank und seine Schwestern, sie wissen ganz genau, was sie machen müssen. Sie wenden sich an Jesus, er hat ja schon Kranke geheilt und so wird er auch Lazarus heilen, das ist ihre Überzeugung. Und sofort schicken sie jemanden los, dass er Jesus Bescheid sagt und dass Jesus zu ihnen kommt. An wen wendest du dich in deiner Not? Man kann sich fragen, warum Johannes überhaupt noch sein Evangelium geschrieben hat, denn es gab ja schon 3 andere Evangelien, als er es schrieb. Und er erklärt das am Ende seines Evangeliums, wo er sagt: Ich habe es aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Wir sollen glauben, dass Jesus real ist, dass er der Messias ist und dass wir ihn um Hilfe bitten können. An wen wendest du dich, wenn du ein Wunder brauchst? Wenn das bei dir noch nie der Fall war, dann sei gewiss, dieser Zeitpunkt wird kommen in deinem Leben. Da gibt es gesundheitliche Probleme, so wie bei Lazarus. Da gibt es Beziehungsprobleme, Finanzprobleme oder egal sonst noch was. Es kann dabei um dich selbst gehen oder um andere. Also ich habe in meinem Leben einige Bereiche, wo ich ein Wunder von Gott brauche. Aber was machst du dann, wenn du nicht mehr weiter weißt? Ich habe schon oft erlebt, dass Gott eingegriffen hat, dass er auch Menschen geheilt hat. Und ich hoffe, dass du das auch schon erlebt hast. Und ich hoffe, dass du immer wieder Menschen auch hast, denen du vertrauen kannst. Aber noch viel mehr, dass du Gott vertrauen kannst. Dass du, auch wenn die Antworten von Gott vielleicht nicht so sind, wie du sie erwartet hast, aber dass du erlebst, dass Gott handelt in mächtiger Weise. Glaubst du, dass Gott heute noch Wunder tust? Erwartest du das? Hast du ihn auch überhaupt darüber schon gebeten, dass er in deinem Leben etwas tut, etwas verändert? Es hört sich manchmal ein bisschen seltsam an, wenn Christen ganz seltsam vorsichtig beten: Gott, wenn du willst und kannst, könntest du das eventuell tun? Wo sind da diese mutigen Gebete voll Glaubens? Wir haben eine Bibel voll mit guten Zusagen. Wenn wir Gottes Einweisen brauchen, dann darf ich auch ganz konkret darum bitten. Wie betest du? Konkret, nachvollziehbar, betest du wirklich um ein Wunder? Egal wie hoffnungslos deine Lage ist, bete doch, dass Gott Wiederherstellung schenkt. In der Gesundheit, in Beziehungen oder wo anderes zerstört ist. Bete um Geld oder was du sonst brauchst. Bitte Gott um ein Wunder und dass es deinen Glauben und auch den Glauben von anderen stärkt. Denn Gott, er ist ein Gott, der gute Gaben gibt und er möchte auch gerne uns beschenken. Und wenn wir so ganz konkret um Dinge auch bitten, gerade wenn wir mit unserer Weisheit am Ende sind, dann bekommt Gott die ganze Ehre. Und dadurch kommen auch andere Menschen zum Glauben. Ich möchte uns alle heute Morgen ermutigen, ganz konkret mutig zu beten. Nicht, dass wir Gott vorschreiben, was er tun soll, sondern dass wir Gott wirklich um sein Eingreifen bitten, dass Veränderung geschieht. Und wenn du denkst, jetzt ist das Ende erreicht, dann sei dir sicher, dass Gott das noch lange nicht denkt. Er will sich in unserem Leben verherrlichen. Und das hat er ja auch Jesus in dieser konkreten Situation vorher zu seinen Jüngern gesagt. Lazarus, er wird sterben, aber Gott wird sich verherrlichen. Und so kommen wir dann zu dieser zweiten Frage, die uns dieser Text aufwirft. Wenn wir so mutig beten, was tust du, wenn du von Gott enttäuscht wirst, wenn er nicht eingreift? Ich vermute, wenn wir ehrlich sind, werden wir alle schon an so einem Punkt gewesen sein in unserem Leben. Wir werden in der Gemeinde auch von Menschen enttäuscht. Das ist schon verletzend und schwierig, aber wenn Gott uns enttäuscht, wie gehen wir dann damit um? Martha und Maria, sie kannten Jesus. Sie wandten sich an ihn und sie vertrauten darauf, Jesus wird kommen und Lazarus gesund machen. Und so saßen sie an seinem Krankenbett und sagten: Halte durch, Jesus kommt und macht dich gesund. Und sie mussten zusehen, wie es Lazarus immer schlechter geht, wie er stirbt. Sie mussten eine Beerdigung organisieren, durchführen und sie weinen um ihren Bruder. Einen zweiten, einen dritten Tag und erst am vierten Tag taucht Jesus auf. Kannst du dir vorstellen, wie groß ihre Enttäuschung auch in ihren Stimmen zu hören war, wenn sie fragen: Wo warst du? Wieso kommst du erst jetzt? Ich vermute, wir werden alle an diesen Punkt einmal kommen und fragen: Wo warst du, Jesus? Was ist passiert? Hast du geschlafen? Mir ist es so gegangen, als unsere damals 10-jährige Tochter Vanessa vor über 14 Jahren von einem VW-Bus überfahren wurde, weil sie hinter einem Bus über die Straße lief. Am Morgen noch hatte ich für ihre Bewahrung gebetet und am Abend war sie tot. Das hat meinen Glauben sehr erschüttert und manchmal tut es das auch heute noch. Wie gehst du damit um, wenn Gott dich enttäuscht hast? Wenn du mit Menschen in Kontakt bist, die ihren Glauben aufgegeben haben, dann kannst du meistens herausfinden, dass es einen Punkt gab in ihrem Leben, wo sie sehr von Gott enttäuscht waren. Sie hatten vielleicht mutig gebetet und Gott hat nicht eingegriffen, er hat nicht bewahrt Und so haben sie ihm die Beziehung aufgekündigt. Es ist wirklich überlebensnotwendig, wie wir damit umgehen, wenn Gott uns enttäuscht hat, wenn ich von Gott enttäuscht bin. Denn das wird immer wieder vorkommen. Wir werden nicht immer alles verstehen, warum Gott Dinge zulässt, bei uns selbst wie bei anderen. Aber da ist es wirklich schwierig, noch an Gottes Güte und seine Liebe und Macht zu glauben und davon zu singen. Und wir beginnen zu zweifeln, wir ziehen uns zurück und dann werden wir auch bitter. Und das ist so normal, so eine menschliche, normale Reaktion. Menschen, die uns nahestehen, die können uns aber dabei helfen und sie können uns darauf aufmerksam machen. Hey, du gehst hier einen Weg, das macht dich kaputt. Denn wir brauchen in so einer Situation wirklich Hilfe. Und bitte, bitte, sucht euch Hilfe, wenn ihr solche Fragen habt. Man kann zum Beispiel in der Seelsorge mit jemandem sprechen, der auch Jesus vertraut und mit dem du zusammen beten kannst. Ich habe viele Gespräche geführt. Ich habe mich an die Aussagen der Bibel geklammert, aber so auch wie vorher schon, vielleicht nicht so drastisch. Und dann habe ich erfahren, dass diese Aussagen der Bibel tragen. Denn was hält uns in schlimmen Situationen, wenn nicht Jesus? Nur durch die Hoffnung auf ein Wiedersehen und dass Gott mich liebt, das hat mich bis heute getragen. Und ich habe auch zu Gott gesagt, du hast zugelassen, dass Vanessa jetzt bei dir ist. So musst du auch dafür sorgen, dass wir daran nicht kaputt gehen und weiterleben können, wie auch immer das aussehen mag. Es ist so wichtig, dass wir über unsere Gefühle sprechen und auch Gott gegenüber. Denn das tun Maria und Martha auch in unserem Text. Martha, sie geht direkt zu Jesus und sie ist richtig zornig, wo sie fragt, wo warst du? Maria stellt die gleiche Frage, aber sie weint dabei und sie klagt. Und das können wir auch tun und das wird uns wirklich helfen. Gehe zu Jesus und frage ihn alles, was du fragen willst. Klage ihm, was dich bedrückt und sage ihm alles, was du fühlst. Und dann warte darauf, dass er dir antwortet. Er möchte wirklich dir zuhören und das tut er. Und dabei musst du auch gar nichts beschönigen. Du kannst Gott alles an den Kopf schmeißen und das ist wesentlich besser, als wenn du das Menschen an den Kopf schmeißt. Du darfst einfach ehrlich vor Gott sein, denn er weiß ja sowieso, wie es dir geht. Und für diejenigen, die früher Bibelverse auswendig gelernt haben, die haben sich manchmal gerne kurze Verse ausgesucht, die haben jetzt Gelegenheit zu glänzen. Denn der kürzeste Vers kommt aus dieser Geschichte. Kennt ihr ihn noch? Er heißt, Jesus weinte. Das ist Vers 35. Und das tut Jesus. Er weint, obwohl er wusste, dass er Lazarus auferwecken würde. Das hat mich sehr, sehr getröstet. Jesus weint mit mir. Ja, Gott selbst weint. Er hat ja auch ein Kind verloren, als Jesus am Kreuz starb. Er kennt diese Gefühle. Entschuldigung. Jesus, er hat Emotionen. Er weint mit uns über die Tragödien unseres Lebens. Er weint über die Dinge, die falsch gelaufen sind. Er weint auch darüber, wenn wir was falsch gemacht haben oder andere sich verletzt fühlen. Ja, er kommt in meinen Schmerz hinein und fühlt mit mir. Wir denken vielleicht leicht, dass Gott sich nicht um diese Welt kümmert. Aber wir haben wirklich die Möglichkeit, mit ihm darüber zu reden. Danke für ein Glas Wasser. Ich weiß nicht, was gerade ist. Ja, wenn Gott diese Welt geschaffen hat, dann ist es ihm gar nicht egal, wie diese Welt weiter besteht. Er hört wirklich unsere Gebete und er ist an unserem Leben ganz persönlich interessiert und er trägt uns auch, wenn wir alles nicht mehr verstehen. Jesus, er hat uns wirklich vorgelebt, dass Gott uns immer und immer und immer liebt, egal was wir getan haben oder was wir nicht getan haben. Gott ist wirklich auch gut, auch wenn wir das gerade nicht fühlen oder sehen können. Und Gott ist auch dafür da, um dir in deiner Situation zu begegnen, wo du so enttäuscht bist. Kennt ihr noch die Geschichte Spuren im Sand? Eine Frau, sie sieht zurück auf ihr Leben und sieht, dass immer zwei Spuren im Sand sind. Und dann sagt sie, schön, Jesus ist immer mit mir gegeben. Aber da, wo es wirklich schwierig war, da war ich alleine. Und da sagt Jesus, nee, da warst du nicht alleine, denn dort habe ich dich getragen. Aber sie hat es nicht gemerkt. Sie fühlte sich allein gelassen. Dabei wurde sie ganz besonders beachtet. So ist es auch bei Gott, wenn du länger mit ihm zusammen bist, wenn du die Bibel liest, wenn du mit ihm redest im Gebet. Gott, er redet zu dir. Er wird dir Gedanken schenken. Er wird dir Erkenntnisse schenken. Und vor allen Dingen, wenn du ihn darum bittest, dann wird er sich so zu dir reden, dass du es wirklich verstehst. Gott hat auch meine Fragen teilweise beantwortet, mich immer wieder gestärkt. Aber Gott zu vertrauen in immer wieder neuen Situationen, das ist auch heute noch für mich eine Herausforderung. Wir hatten schon gesehen, dass Maria und Martha beide fragen, wo warst du? Aber ist euch auch aufgefallen, dass Jesus ganz anders antwortet? Martha gibt dir eine theologische Erklärung. Und da geht es um die Auferstehung. Martha, sie spricht mit ihm und sagt, das werde ich irgendwann glauben, das wird irgendwann gehen. Und selbst noch am Grab sagt sie, Moment mal, wir lassen das Grab mal zu, das stinkt hier ja schon. Sie hat überhaupt nicht begriffen, dass Jesus sagt, ich will ihn auferwecken. Aber das ist eben auch so, so geht auch Gott mit uns um. Wenn wir mit ihm reden und diskutieren, dann dürfen wir das auch. Und er geht immer wieder auf uns ein. Aber interessant ist, als er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, da fragt er, glaubst du das? Ihr Denken, es ist völlig vernebelt und er will sie da rausholen. Wir brauchen manchmal diese Situation, wenn wir uns die völlig gefangen genommen hat, dass wir jemand haben, der sagt, komm mal da raus, sieh das mal anders. Maria, sie hält gar keine Antwort. Jesus weint mit ihr. Das ist seine Antwort, wie sie sie braucht. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott uns ganz persönlich kennt und weiß, wie wir gerade empfinden, was unser Schmerz ist. Und wenn wir ehrlich so vor ihm sind, dann weiß er auch, was wir dann brauchen, welche Ansprache du dann brauchst. Und wir dürfen dann wirklich zuhören. Und manchmal ist das nicht so einfach mit dem Zuhören, weil wir ja das gar nicht mehr hören wollen. Denn wenn wir mit unseren Enttäuschungen nicht richtig umgehen, dann kann wirklich unser Glaube Schiffbruch erleiden. Aber wenn wir ehrlich sind und mit Gott weiter im Gespräch sind, dann machen wir uns eben auch verletzbar, aber wir werden Gott auf eine völlig neue Art und Weise kennengelernen. Und das ist eben auch die Gelegenheit, dass wir Gott immer wieder neu kennenlernen, dass wir ihm noch vertrauen, dass es gut für uns ist. Und wenn dein Glaube aufgrund eines Erlebnisses oder mehrerer Erlebnisse schon tot ist, dann denke doch daran, dass Gott Totes zum Leben erwecken kann. Wenn dein Glaube auf der Strecke geblieben ist, dann ist nicht alles vorbei. Gott kann es wirklich neu machen. So hat er es bei Lazarus gemacht. Er hat ihn aus dem Grab herausgeholt, aber er hat ihn gerufen. Laufen musste Lazarus selber. Wir müssen wirklich bereit sein, loszulassen, loszugehen und vielleicht mal was ganz Neues zu tun. Es ist wirklich eine Herausforderung, Jesus zu vertrauen, weil er so viel mehr weiß als wir. Jesus, er hat diese Trauerfeier in ein Auferstehungsfest verwandelt. Und das kann er auch für uns tun. Und damit sind wir bei der dritten Frage, die unser Text uns aufwirft. Hast du Gewissheit über das, was nach dem Tod sein wird? Jesus, er wollte mit dieser Begegnung wirklich zeigen, dass es für alle Menschen so enden wird. Er zeigt damit, dass er die Macht hat über den Tod und dass er auferwecken kann. Und die Frage an uns ist, glauben wir das? Es ist unumstritten, dass wir sterben werden, aber wir reden nicht so gerne darüber. Als Jesus Lazarus auferweckte, da tat er das auch für seine Jünger und seine engsten Freunde. Er wusste, dass alle, bis auf den Schreiber dieses Evangeliums, eben Johannes, eines unnatürlichen Todes sterben werden. Er wollte wissen, dass sie wissen, dass ihr Lebensende nicht das Ende ist, sondern dass es weitergeht. Und diese Gewissheit können wir heute auch haben. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und mit dem Tod ist nicht alles aus. Es geht bei Jesus weiter. Und dazu dienen auch diese Aussagen, die er im Gespräch mit Martha macht. Da sagt er ja: Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Und Jesus spricht später nochmal im Johannesevangelium darüber, dass wir uns keine Sorgen machen sollen darüber, was nach dem Tod passiert. Sagt, lass doch die Angst nicht Oberhand gewinnen. Er sagt in Johannes 16, Vers 33, dass eben er für unsere Angst da ist. Und dann in Johannes 14 sagt er, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann gesagt. Und wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Jesus ergibt uns hier eine Zusage. Er spricht davon, dass er zwar auch stirbt und begraben wird, aber dass er eben auch auferstehen wird, dass er in den Himmel gehen wird und dort uns ein Zuhause vorbereitet. Wir müssen uns wirklich keine Sorgen darum machen. Wir brauchen nur Jesus zu vertrauen. Für unsere Zukunft ist wirklich gesorgt. Und das hilft mir auch sehr in Bezug auf unsere Tochter, dass ich weiß, ich werde sie wiedersehen. Glaubst du das auch in Bezug auf dein Leben? Und Jesus hat gesagt, wenn wir Gottes Gnade annehmen, wenn wir vertrauen, dann können wir sicher sein, dass wir im Himmel landen. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du in den Himmel kommst, dann sagt die Bibel auch, dass du das sicher sein kannst. Lies dazu die Bibel, finde heraus, was Jesus gesagt hat, warum er am Kreuz gestorben ist, dass er Wunder getan hat und dann entscheide dich dafür, das zu glauben. Bete einfach dann ein ehrliches Gebet und sage Gott, dass du das glaubst, dass du seine Vergebung annimmst, die Jesus am Kreuz erworben hat. Und dann vertraue Jesus dein Leben an und dass Jesus eben auch den Tod überwunden hat. Das darfst du dann für dich auch annehmen und er schenkt dir ewiges Leben. Ich bin ganz sicher, dieses Gebet wird Gott erhören. Und dann kannst du wirklich Gewissheit haben, dass du in den Himmel kommst. Wir wissen eben auch, dass Gott entscheidet über Leben und Tod und auch in dieser Zeit nicht ein Coronavirus. Diese Geschichte, sie berichtet uns, wie Jesus ein Wunder tut. Und das soll uns ermutigen zu glauben. Es soll unser Vertrauen stärken. Egal, was wir erlebt haben, der Teufel wird uns immer wieder verunsichern, dass doch Gott gar nichts tut und er hat ja auch schon früher versagt. Doch das ist nicht wahr. Jesus tut auch heute noch Wunder. Die Frage ist, glaubst du das? Vertraust du darauf? Jesus lädt dich dazu heute Morgen ein. Amen. Ich möchte euch einladen für eine Zeit der Stille, dass ihr das Gehörte ein bisschen sacken lassen könnt.